Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Kind zu haben, das wünschen sich ja viele Paare, aber eher ungewöhnlich ist es, wenn dann der Mann es ist, der schwanger wird. Von solch einem Fall und was er in den Medien auslöst und wie sich Mutterschaft als Vater anfühlt, davon erzählt Jérôme C. Robinet in seinem neuen Roman Sonne in Scherben. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Enzo und Angèle, das sind die Hauptfiguren im neuen Roman von Jérôme C. Robinet. Die beiden sind glücklich verheiratet und wünschen sich ein Kind. Angèle ist aber unfruchtbar und deshalb trägt Enzo das Kind aus. Enzo ist nämlich ein Transmann, hat also noch eine Gebärmutter. Und für die Medien ist das natürlich eine Sensation. Sie reagieren ganz heftig drauf, aber das Paar zerbricht beinahe daran. So in etwa geht zumindest ein Teil des Romans Sonne in Scherben. Und ich freue mich, dass Jérôme C. Robinet damit heute unser Gast ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen, schön, dass ich hier bin.
Schwangere Männer, ich habe noch mal nachgeguckt. 2008 war, glaube ich, der erste Amerikaner Thomas Beattie, der eine Tochter und später, meine ich, auch noch zwei Söhne zur Welt gebracht hat. War das so ein Fall, der Sie zu dieser Geschichte, zu diesem Roman angeregt hat?
Mhm, tatsächlich, ja. Ich habe diese Geschichte 2009 begonnen. Und damals war eine ganz andere Welt, was die mediale Berichterstattung von Transmenschen betrifft. Und Thomas Beattie war medial sehr präsent, wurde aber sehr hetzerisch zum Teil dargestellt, vor allem eben in Boulevardblättern. Und ich wollte damals, eigentlich haben mich zwei Sachen inspiriert. Zum einen Thomas Beattie. Und zum anderen die Lektüre von Heinrich Bölls Verlorene Ehre der Katharina Blum. Und zwar die Frage, was passiert, wenn der Druck der Medien und der Gesellschaft so schwer auf einen lastet, auf den Schultern lastet, dass es einen Mensch zu einer Tat treibt, die unverzeihlich ist. Eine Tat, die der Mensch sonst unter normalen Umständen nie in der Lage gewesen wäre.
Sie meinen, der ungeheuerliche Twist, der in diesem Roman noch kommt, aber den wollen wir eigentlich gar nicht verraten. Warum geht das so schief mit dieser medialen Resonanz? Weil am Anfang sind die beiden ja eigentlich noch wild entschlossen, einfach das quasi selbst in die Hand zu nehmen, indem sie nach vorne gehen und ihre Geschichte erzählen. Aber dann kippt das ja total.
Mhm. Das ist eine gute Frage, warum Menschen solche Geschichten, die außergewöhnlich sind, heutzutage zumindest, also Männer, die gebären, warum sie das als Ungeheuer so betrachten, dass sie zum Teil eben auch in den Medien also so das als Skandal thematisieren müssen. Ich glaube, auch spielt eine Rolle, eben was wir mit Mutterschaft verbinden. Es wird gesellschaftlich, aber auch rechtlich so geregelt. Auch in Deutschland ist im BGB geregelt, dass Mutter ist die Frau, die das Kind austrägt und gebiert. Das bedeutet unter anderem, dass was heutzutage auch rechtlich möglich ist, vor allem in Deutschland mit der dritten Option, also die Möglichkeit, dass Menschen einen Geschlechtsantrag haben, die divers ist und oder eben einen leeren Geschlechtsantrag. Diese Menschen haben zum Teil einen Uterus, können also eigentlich ein Kind austragen und zur Welt bringen. Es gibt aber in Deutschland die rechtliche Lücke, dass diese Menschen eben nicht vorgesehen sind. Sie können eben weder als, also sind eben keine Frau, also keine Mutter. Und es gibt aber, es gibt auch einen Fall, der einen Transgender-Mann aus Berlin, der...
Mit dem haben Sie auch gesprochen, ne? Ich habe nämlich ein bisschen in die Danksagung geguckt und da steht drin, war das so ein wichtiger Teil der Recherche?
Ja, also mit ihm zu sprechen, ich habe auch tatsächlich, Sie haben Thomas Beattie angesprochen. Mhm. Ich hatte, als ich die Kurzgeschichte damals 2009, auf der jetzt der Roman basiert, geschrieben habe, habe ich Thomas Beattie angeschrieben, ihm also meine Kurzgeschichte auf Englisch geschickt und gesagt, was hältst du davon, wie findest du auch den Twist? Und er war sehr angetan und meinte, und das hat mich auch ein bisschen angeleuchtet, er meinte, aber in meinem Fall war die queere Szene schlimmer als die katholische Rechte.
Mhm.
Und deswegen wollte ich in diesem Buch auch nicht unbedingt so eine heile Welt, wo alle queere Menschen, die queere Community super unterstützen, so solidarisch ist, sondern auch eben die Widersprüche innerhalb von queeren Kontexten darstellen.
Und ihrem Enzo, dem ist das ja unheimlich wichtig, dass er als Vater eingetragen wird. Warum ist ihm das so wichtig? Der könnte ja auch einfach sagen, ja okay, ist mir egal, ich mache eh, was ich will. Aber er möchte gerne da scheinbar auch ein Zeichen setzen.
Natürlich, also zum einen ist es so, was im Geburtsregister eingetragen wird, hat immer wieder Auswirkungen auf das Leben. Also wenn ein Kind angeschult wird, das wird dann sozusagen automatisch bei der Person, die eben nicht als Vater, sondern als Mutter eingetragen wird, immer wieder eine Art Outing. Also er will aber sein Leben als Mann leben, führen und von daher ist es dann praktischer, wenn er als Vater angetragen ist, was er auch de facto auch ist.
Ich fand aber, dass Ihr Roman überhaupt so ein bisschen so ein Nachdenken über solche Kategorien ist, wie was ist eigentlich ein Vater, was ist eine Mutter, weil Sie haben ja auch tolle Mutterfiguren, zum Beispiel mochte ich Enzos Mutter sehr gerne, die ja auch sehr offen ist für alles, was dieser Sohn mitbringt. Überhaupt waren diese Vorgeschichten von Angèle und Enzo auch wichtig. Wie hat Ihnen das zum Beispiel geprägt, dass er mit der Mutter alleine groß geworden ist, weil Bruder und Vater sind ja ganz früh bei einem Unfall gestorben?
Ja, also im Grunde, das hat auch so ein bisschen Plot getrieben, dass der Vater und der kleine Bruder bei einem Autounfall gestorben sind und ein Unfall, für den sich Enzo verantwortlich fühlt. Und dieses Schuldgefühl, das er mit sich, seit er 9 Jahre alt ist, mit sich rumträgt, ist auch ein Grund, warum, und wir wollen jetzt nicht spoilern, aber warum, als der Twist passiert, seine Ehefrau das nicht als Möglichkeit sieht, ihm zu erzählen, was passiert ist, weil sie weiß, er ist schon so gefressen von diesen Schuldgefühlen und sie möchte das eben nicht mehr. Von daher ist der Autounfall und dieses Schuldbewusstsein war Teil des Plots. Und ich wollte auf jeden Fall, das sind, wie Sie das angesprochen haben, unterschiedliche Familien, Herkünfte, also das Enzo kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, die Mutter ist Kassiererin, aber eben sehr liebevoll, sehr unterstützend. Bei Angèle, sie kommt aus reichen Verhältnissen, die Familie sind WinzerInnen, also Weinbauer, die sehr Grand Cru, also sehr teure Weine produzieren. Aber eine Familie, mit der sie oder zu der sie den Kontakt abbrechen musste, wegen sexueller Gewalt. Und da sind eben unterschiedliche, ja, auch Klassismus bzw. Klassengeschichten spielen auch da eine Rolle und das wollte ich auch mit thematisieren.
Und eigentlich ist es doch ein großer Liebesroman, in dem es, obwohl diese Identitätsfrage natürlich wichtig ist, aber eigentlich ist sie dann auch nicht wichtig, weil am Ende, sagen wir mal, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, siegt die Liebe, oder?
Ja, schön wäre es. Ja, das Ende ist auch sehr offen. Also wir wissen nicht, was am Ende passiert. Das ist auch den LeserInnen überlassen, wie sie auch selbst da in dem Fall urteilen würden. Aber ja, ich bin ein großer Fan von Liebe.
Mhm. Auch von Mutterliebe offenbar, denn das kommt ja auch immer wieder vor, diese Angèle, die das Kind ja nicht selbst geboren hat, die hat aber dann, weil Enzo muss im Krankenhaus bleiben und dann hat sie irgendwie auf einmal Milcheinschuss und ist irgendwie so eine ganz zugewandte Mutter. Auch ging es auch irgendwie ihnen darum, auch diesen Aspekt zu zeigen, dass es dann doch irgendwie sowas wie Biologie noch gibt?
Ja, beziehungsweise sie hat nicht plötzlich so Milchanschuss, sondern hat sich eine Prolaktintherapie unterzogen, damit sie Milch produziert. Und mir war wichtig, tatsächlich auch zu zeigen, also sie ist unfruchtbar. Mhm. Und es ist am Anfang, als sie das feststellt, also ihr Leben geht zugrunde, sie ist verzweifelt, wie vielleicht viele Frauen, denen das passiert, wie sie eigentlich feststellt, vielleicht wäre sie sowieso nicht gerne schwanger gewesen, auch wenn sie nicht unfruchtbar gewesen wäre. Sprich, dieser Druck oder dieses Bild von Frauen, dass sie überhaupt zum Menschen werden, wenn sie Mutter werden. Also diese obligatorische Mutterschaft als Erfüllung wollte ich auch ein bisschen hinterfragen. Oder ja, nicht jeder Mensch möchte schwanger, beziehungsweise nicht jede Frau möchte schwanger werden. Und Es ist auch am Anfang des Buches, zitiere ich Alexander von Humboldt, der in seinen Reisen in Venezuela einen Bauer kennengelernt hatte, der tatsächlich stehlen konnte. Also er hatte Milch produziert und konnte seinen Sohn stehlen mit der eigenen Milch. Und wir wissen, dass männliche Körper auch stehlen könnten, weil sie eigentlich ausgestattet sind mit denselben Sachen. Also Milchdrüsen haben sie, man könnte das in der Tat aktivieren. Und trotzdem denke ich ja, es gibt etwas so wie Biologie. In der Tat.
Sie haben ja am Anfang gesagt, damals, als dieser Thomas Beatty sein Kind geboren hat, da war das noch viel skandalierter als heute. Und Sie haben ja auch selbst über Ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Transition zum Mann ein ganz erfolgreiches Buch geschrieben. Ein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund heißt es. Hat sich denn seitdem auch wirklich was zum Positiven verändert?
Ja, es hat sich viel Positives verändert. Sei es, was die Gesellschaft angeht, was die Politik angeht. Es ist inzwischen nicht mehr als Krankheit angestuft in den Krankheitskatalogen der Weltgesundheitsorganisation. Und lustigerweise, also diese Geschichte spielt in Frankreich. Aber, und es ist eben sehr viel, was, also eigentlich das Hauptthema ist nicht Schwangerschaft, sondern der Umgang der Medien mit dieser außergewöhnlichen Schwangerschaft.
Also die Wahrnehmung einfach von Menschen, die anders sind, genau, als man erwartet.
Genau. Mhm. Aber in Frankreich sind so Boulevardblätter wie in Deutschland nicht so verbreitet. Das heißt, etwas eine Entsprechung von der Bild-Zeitung gibt es in Frankreich nicht. In Frankreich sind Yellow Press oder Tabloids eher, also weniger politisch, weniger polarisierend und spielen nicht so eine große Rolle wie die Bild-Zeitung für die öffentliche Meinungsbildung. Es ist eher Klatsch und Tratsch von Prominenten oder Mode und Lifestyle. Von daher habe ich mich eigentlich eher, obwohl das in Frankreich spielt, von der deutschen Boulevardpresse und auch von der angelsächsischen Boulevardpresse inspiriert.
Aber Sie haben trotzdem kein Sachbuch geschrieben, das wäre ja auch denkbar gewesen, sondern ein Roman, weil es Ihnen darum ging, die Gefühle der Menschen zu zeigen?
Ja, weil ich überhaupt Schriftsteller bin und ich eben mein Zugang dazu ist, Geschichte zu erzählen oder Geschichten. Und ja, ich mag mich in die Menschen hinein zu versetzen und sie auch von innen zu beleuchten. Ich habe den Eindruck, wenn man sie dann besser versteht, hat man meistens weniger das Bedürfnis, sie auszuschließen oder sie zu verurteilen.
Und man hat ein großes Lesevergnügen mit Ihrem Buch Jérôme Sérobinet. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Sonne in Scherben ist beim Hansa Berlin Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Dylan Zöller. Ich studiere Musik in Mainz, komme aus Mannheim und bin jetzt gerade in Berlin und lese Das Schloss von Franz Kafka. Also im Schloss selber passiert eigentlich nichts. Und es bleibt alles so ein bisschen ungewiss, wie so oft bei Kafka. Der Protagonist, das ist zum einen der Herr K., der in einen Ort kommt und lernt er eben auch eine Frau kennen, mit der er dann zusammenzieht in eine Schule. Es ist zum einen die Beziehung zwischen den beiden ist schon Thema, aber zum anderen ist vor allem Thema, dass der Herr K. in dieses neue Land kommt mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag ist wohl so wichtig für ihn, dass er ihn unbedingt erfüllen muss. Aber diesen Auftrag, der ist scheinbar verjährt oder scheinbar nicht mehr gegeben. Deswegen gibt es keine Arbeit für ihn, aber er kann auch nicht mehr weg. Zum einen schreibt Kafka natürlich absolut genial. Und was mich brutal gefesselt hat, ist einfach dieses Triste, dieses Dunkle. Es ist lang, aber es lohnt sich dran zu bleiben, auf jeden Fall.
Dylan Zöller liest in Berlin Franz Kafkas großen unvollendeten Roman Das Schloss. Als Taschenbuch im Surkamp Verlag erschienen, 423 Seiten, kosten 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schöllkraut gegen Warzen und Lindenblütentee bei Fieber. Solche Hausmittel hat vielleicht mancher von seiner Großmutter verabreicht bekommen. Und das Interesse an Heilpflanzen, das ist ja seit ein paar Jahren wieder sehr groß. Aber das Buch, über das wir jetzt sprechen, das führt weit hinaus in die Welt der Heilpflanzen. Es geht auf jeden Kontinent. Da hat die britische Biologin Sarah E. Edwards 6 Gewächse versammelt pro Kontinent, um vom Pflanzenwissen indigener Völker zu erzählen. Ethnobotanik heißt dieses Buch und Anne Kolik hat es gelesen und sich auch angeschaut und auch mitgebracht. Ich durfte auch mal reingucken. Das ist ja schon so, dass einem als erstes natürlich diese tollen Abbildungen ins Auge stechen. Viele leuchtende Farben, da guckt man als erstes hin, oder?
Ja, absolut. Das ist eine der tollen Sachen an diesem Buch, dass es so ein Augenschmaus ist. Das macht allein schon Spaß, durchzublättern und sich zu freuen daran, wie wirklich ausgiebig wir diese Pflanzen, um die es geht, gezeigt bekommen. Auf historischen Illustrationen, zum Beispiel aus Pflanzenenzyklopädien aus dem 19. Jahrhundert. Farbig natürlich, das ist ja bei Blättern, Blüten, Früchten wirklich total wichtig, dass wir sehen, was haben die für einen Farbton. Schön groß, ganzseitig. Man kann sich zum Beispiel hier die Zaubernuss anschauen. Eine Pflanze, von der ich dachte, ach, kenne ich doch. Die steht doch bei meinen Eltern im Vorgarten und blüht im Winter. So richtig dicke Büschel von Blütenblättern, gelb gekräuselt. Als Kind fand ich das faszinierend, wie das mitten im Schnee überhaupt sein kann. Und jetzt fand ich es spannend, diesen Busch wieder zu entdecken im Buch Ethnobotanik. Und ich habe gemerkt, da gibt es jede Menge, was ich noch nicht wusste über die Zaubernuss.
Ja, was hast du denn da erfahren? Also der Untertitel verspricht ja indigenes Pflanzenwissen aus aller Welt. Was wissen denn die indigenen Völker zum Beispiel über die Zaubernuss?
Also zu jeder Pflanze im Buch sind insgesamt 36 Arten. Du hast vorhin erwähnt, von jedem Kontinent 6 Stück. Da gibt es am Anfang erstmal einen Steckbrief. Ne? Das sind so die allgemeinen Dinge, wo die Pflanze ursprünglich herkommt, wie der lateinische Name lautet. Und die Zaubernuss, die kommt aus Nordamerika. Bei Native Americans ist sie schon seit Jahrhunderten bekannt als Heilpflanze, die zum Beispiel helfen kann gegen Hautirritationen, Augenentzündungen, Hämorrhoiden. Da kann ein Aufguss aus der Rinde helfen. Und ich habe dann mal genau geguckt, bei uns in der Apotheke oder in der Drogerie, da kriegt man auch Zäpfchen oder Salbe zum Beispiel gegen Hämorrhoiden, in denen kommt Hamamelis als Wirkstoff vor. Und das ist nichts anderes als der lateinische Name der Zaubernuss. Pharmafirmen machen damit also Geld. Das erste Patent auf so eine Zaubernussarznei gab es schon im 19. Jahrhundert. Aber die, von denen dieses Wissen ursprünglich kommt, und das kritisiert Sarah E. Edwards auch wirklich, zum Beispiel die Stämme der Irokesen, Potawatomi, Cherokee zum Beispiel, die gehen leer aus. Die beteiligt keiner an den Profiten, obwohl das Wissen von ihren Vorfahren kommt.
Also auch ein Politikum. Wie ist das jetzt? Hamamelis und Zaubernuss habe ich natürlich auch schon mal gehört. Gibt es denn da auch viele Pflanzen, die einem vollkommen fremd sind, wo man so richtig was dazulernt?
Total. Also der Emu-Strauch aus Australien zum Beispiel, von dem hatte ich noch nie gehört. Aber es ist insgesamt eine sehr schöne Mischung aus bekannten Pflanzen, Kakao, Vanille kommt vor, Aloe Vera, die Lotusblume. Aber von denen kann man eben noch unbekannte Seiten entdecken. Und mir hat auch sehr gut gefallen, dass aus Europa Arten vorkommen. Denn ich habe immer bei indigenem Pflanzenwissen an ferne Länder gedacht. Aber mir wurde jetzt mit diesem Buch so richtig klar, natürlich, auch bei uns gab es zum Beispiel Kräuterfrauen, die über Jahrhunderte Wissen weitergegeben haben zu Heilpflanzen. Du hast das jetzt in der Anmoderation schon direkt mit Omas Wissen zum Lindenblütentee verknüpft. Ich habe zum Beispiel in diesem Buch die Alraune wiederentdeckt. Ich kannte die, ganz ehrlich, nur als schreiende Wurzel aus den Harry Potter Büchern und Filmen. A, habe ich jetzt gelernt, die gibt's wirklich. Und B, die war schon seit der Antike wichtig als Narkose und Schmerzmittel zum Beispiel, weil sie das beruhigende Scopolamin enthält unter anderem.
Gibt es denn auch viel so Fachbegriffe in dem Buch? Also ist das eher, weil sie ist ja irgendwie auch Biologin, kommt da das auch oft durch in den Texten?
Ich muss sagen, leider ja. Also mit dem Wort Scopolamin wären wir ja bei den Fachbegriffen. Sarah E. Edwards unterrichtet Ethnobotanik an der Universität in Oxford, arbeitet dort auch am Botanischen Garten. Und man spürt diesen akademischen Hintergrund beim Lesen leider, muss ich sagen, stark. Also sie ist eine weiße Britin, sie schildert aber im Vorwort des Buches, dass sie lange in Australien war, um zu forschen einerseits, aber auch um wirklich im Busch zu leben mit Aborigine-Gruppen. Sie hat also auch ganz persönliche, ganz anschauliche Erfahrungen gemacht, die sie nutzen könnte, um uns ihr Pflanzenwissen so ganz anschaulich zu vermitteln. Aber das macht sie zu wenig. Da sind zu viele Fachbegriffe, zu viele Substantivierungen, zu viele oft wirklich ein bisschen schematische Aufzählungen in diesem Buch. Ich gebe zu, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich auch, weil ich ein ganz tolles Vorbild im Kopf habe, das schwer zu toppen ist. Das ist Rachel Wall-Kimmerer mit ihrem Welterfolg Geflochtenes Süßgras.
Und was hat die besser gemacht? Was hätte sich da Sarah Edwards abgucken sollen?
Ja, diesen Stil, ne? Also die Rachel Wall-Kimmerer, die schafft es, ihr naturwissenschaftliches Wissen als Biologin, die sie auch ist, ganz elegant zu verknüpfen in den Essays, die sie schreibt, mit persönlichen Anekdoten, mit ihrem eigenen indigenen Pflanzenwissen. Sie ist eine Native American vom Stamm der Potawatomi. Und das ist so eine Autorin, die absolut mitreißt, schon ab den ersten Sätzen und so eine Anschaulichkeit mitbringt. Die hätte Ethnobotanik gut getan. Denn dieses Thema ist ja unglaublich wichtig, hochpolitisch. Du hast es selber schon gesagt. Dieses indigene Wissen über nachhaltige Erntemethoden, das brauchen wir, das sollten wir wieder anwenden. Zum Beispiel kontrollierte Brände, die manche Landschaften brauchen am Beginn der Trockenzeit, um dann ganz große unkontrollierte Feuer zu vermeiden, wie sie in Australien alle paar Jahre wieder wüten und furchtbarste Schäden verursachen. So ein Wissen von den Aborigines zum Beispiel wieder anzuwenden, dafür liefert Ethnobotanik ganz wichtige Fakten und die Bilder, die machen das Ganze dann auch doch zum Buchvergnügen.
Anne Kohlig über Ethnobotanik, indigenes Pflanzenwissen in aller Welt von Sarah E. Edwards. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Bettina Eschenhagen und erschienen ist es im Lawrence King Verlag für 38 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, der Glottisschlag kann getrost beiseite gelassen werden. In ihrem Sachbuch Beklaute Frauen stellt die Historikerin Leonie Schüler tatsächlich ausschließlich weibliche Biografien vor. Biografien von Musen, Sekretärinnen und Ehefrauen, die Großes geleistet haben, aber in der Geschichtsschreibung übergangen wurden, während Männer den Beifall bekamen.
Dass Frauen häufig unsichtbar geblieben sind, das heißt ja, dass sie unsichtbar gemacht wurden. Dass man also davon ausgegangen ist, dass Frauen in der Geschichte nichts Bedeutendes geleistet hätten. Und dem ist ja nicht so. Und trotzdem diskutieren wir ja heute noch über Teilhabe. Und das hat auch damit zu tun, dass wir historisch gesehen Frauen und die Leistung von Frauen weniger gesehen und wertgeschätzt haben.
Leonie Schüler zeigt, wie wichtig bis heute die Diskussion um Geschlecht und Sichtbarkeit ist. In ihrem Buch Beklaute Frauen, das sie heute Abend in der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin vorstellt. Auch 100 Jahre nach seinem Tod haben die Geschichten und das Leben des im russischen Kaiserreich geborenen Seefahrers und Schriftstellers Joseph Conrad nichts an Faszination verloren. Nach seinen Erlebnissen im Kongo schrieb er die Novelle Herz der Finsternis. Francis Ford Coppola verlegte die Handlung für seinen Blockbuster Apocalypse Now nach Vietnam. Joseph Conrads Der Geheimagent wurde gleich mehrfach verfilmt. Die Lesung von Jürgen Holz ist zurzeit in der ARD-Audiothek zu hören.
Wenn Herr Wörlock des Morgens ausging, ließ er den Laden nominell in der Obhut seines Schwagers zurück. Das war durchaus angängig, denn von einer lebhaften Handelstätigkeit konnte man zu keiner Tageszeit sprechen. Und vor dem Abend ganz gewiss nicht.
Joseph Conrads Der Geheimagent, gelesen von Jürgen Holz, zu hören in der ARD-Audiothek oder auf der Webseite mdr.de. 20 Jahre ist es her, dass ein Feuer in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar wütete und kulturgeschichtlich einmalige Buchbestände unwiederbringlich zerstörte. Anlässlich des 20. Gedenktages wird in Weimar nicht nur auf 1 Million Blatt Aschebücher geschaut, sondern auch nach vorne. Bibliotheksdirektor Reinhard Laube.
Über Erinnerungen wird viel nachgedacht, aber es wird oft nicht gesehen, dass eigentlich unsere Erinnerungen immer in der Gegenwart ablaufen und immer eigentlich dazu dienen, Zukunft zu gestalten.
Die spanische Künstlerin Anna Talens zeigt mit 9 Texten, nach Motiven aus den Aschebüchern entwickelt, dass Feuer nicht nur zerstört, sondern auch schöpferische Kraft sein kann. Die Interventionen von Anna Talens zu erleben noch bis zum 24. Oktober in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Wie reich und vielfältig die deutschsprachige Lyrik ist, das zeigt das Jahrbuch der Lyrik. Seit über 40 Jahren bildet es ab, was Dichterinnen und Dichter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz so produzieren. Herausgeber ist seit 3 Jahren Matthias Kniep, der sich die Lyrikerin Karin Fellner als Mitherausgeberin ins Boot geholt hat für diese Ausgabe. Und gemeinsam haben sie die Auswahl dieses Jahres getroffen. Matthias Kniep ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben ja etwas Grundlegendes geändert jetzt bei dieser Ausgabe oder vielleicht auch schon im vergangenen Jahr. Ich bin mir ein bisschen unsicher, denn die Gedichte werden ohne Namen, also anonym eingereicht und stehen dann auch, ich habe durchgeblättert, da steht gar kein Name dabei. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Also wir machen dieses anonyme Verfahren jetzt zum 2. Mal und die Lyrikszene ist ja relativ klein. Und ich wollte eigentlich, dass die Mitherausgeberin und ich, dass wir uns nicht von großen Namen leiten lassen, sondern dass uns die Einsendungen zugeschickt werden, dass wir uns die angucken können und dass wir nicht zum Beispiel die Gedichte öffnen und sagen, ach, das sind die Gedichte von der Dichterin, die ist sehr bekannt, die müssen wir eigentlich aufnehmen. Und so haben eigentlich auch die No-Names, die gar keine Bücher haben, eine größere Chance. Und wir als HerausgeberInnen fühlen uns auch nicht verpflichtet, die oder jene Person aufzunehmen. Das war eigentlich der Beweggrund.
Und wie finden Sie das dann raus, wer es tatsächlich geschrieben hat? Da gibt es dann noch einen geheimen Umschlag im Umschlag.
Wir finden das erstmal gar nicht raus. Wir legen die Reihenfolge der Gedichte im Buch fest und dann wird uns vom Verlag das Inhaltsverzeichnis zugeschickt und erst dann wird uns aufgeschlüsselt, wer ist die Dichterin, wer ist der Dichter. Vorher wissen wir es nicht. Und wir lassen uns die Namen derjenigen, die wir abgelehnt haben, nicht geben. Im Nachhinein.
Man kann dann auch so ein bisschen Ratespiel betreiben, habe ich gestern gemerkt beim Durchblättern, dass man so guckt, erkenne ich den Jan Wagner oder erkenne ich die Ulrike Dresner? Also das geht natürlich nur bei den Bekannteren. Ist eigentlich auch ein ganz netter Aspekt da dran.
Wir betreiben dieses Ratespiel auch immer, wenn wir die Gedichte sichten und man liegt sehr oft daneben. Also wir haben wenige erkannt. Von den gesamten Einsendungen, das waren 638 Einreichungen insgesamt. Wir haben 165 DichterInnen aufgenommen und davon haben wir lediglich 21 DichterInnen erkannt. Das sind 12%.
Aber das heißt auch wiederum, dass Sie sehr viele Entdeckungen machen.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir das machen. Ich bin ja froh, dass ich so wenige erkenne. Und selbst wenn dann uns die Namen gegeben werden, kenne ich viele dieser DichterInnen nicht. Fast ein Viertel der im Jahrbuch vertretenen DichterInnen sind 1990 oder nach 1990 geboren. Es ist also ein sehr junges Jahrbuch. Und viele der dort vertretenen DichterInnen haben noch gar keine Veröffentlichung. Und das freut mich besonders, weil ich bin auch Veranstalter und ich bin immer auf der Suche nach Menschen, die schreiben, die großartige Gedichte schreiben und die ich noch gar nicht kannte. Und das ist für mich eine tolle Möglichkeit, diese Stimmen zu entdecken.
Wie viele Einreichungen kriegen Sie da so im Schnitt?
Also es waren diesmal 638, aber es sind immer so zwischen 550, 650 und jeder Einreichende hat das Recht, 10 Gedichte zu schicken. Also es sind zigtausende Gedichte, Wahnsinn, die wir lesen müssen.
Wenn Sie sagen, da sind jetzt doch viele dabei, die erst ab den 90er Jahren überhaupt zur Welt gekommen sind, gibt es da so auch so ein bisschen sowas wie Trends oder Tendenzen, womit die sich beschäftigen, die Lyriker?
Ja, das hätte man immer gern. Ich glaube, die Trends werden eher von den Verlagen geschaffen. Es gibt eine ganz große Bandbreite in der deutschsprachigen Lyrik und es gibt eigentlich alles. Es gibt nicht den Trend. Also es gibt über Geschlechteridentitäten wird geschrieben, natürlich über den Klimawandel wird geschrieben. Aber es gibt Liebesgedichte, es gibt Gedichte über das Verhältnis von Mensch zur Natur, jenseits vom Anthropozän, das Verhältnis von Mensch und Tier. Es gibt viele Gedichte über die Familie, auffällig viele Vatergedichte. Es gibt experimentelle Experimente. Es gibt Anagrammgedichte, haben wir viel gelesen in diesem Jahr, erstaunlicherweise. Es gibt wirklich alles in der deutschsprachigen Literatur. Und es fällt mir selbst schwer zu sagen, dieses Gedicht, das ich gerade gelesen habe, ist von einer älteren oder jüngeren Person geschrieben. Ich habe dann immer Tipps abgegeben und Karin Fellner hat das auch gemacht und wir lagen oft genug daneben.
Also wenn inhaltlich, haben Sie ja jetzt gezeigt, was da für eine unglaubliche Bandbreite ist. Das ist ja schon mal toll. Aber wie ist das quasi von der Ästhetik her, wenn Sie sagen, Sie sind auch Veranstalter, dann machen Sie wahrscheinlich auch so Spoken-Words-Sachen oder Slam. Slam-Poetry ist ja auch sowas, was gerade die Jüngeren irgendwie beschäftigt. Merkt man das an diesen Gedichten, dass das noch mehr als Lyrik ohnehin schon auch sowas zum Sprechen ist?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Leute, die ans Jahrbuch senden, es gibt einige Texte, die nah am Spoken Word sind, aber eigentlich ist es mehr oder minder das klassische Gedicht in allen Formen. Also das traditionelle Gedicht, wir haben Oden bekommen, wir haben Sonette bekommen, aber es gibt auch freie Verse. Wirkliche Slam-Gedichte oder Spoken-Word-Gedichte sind eigentlich nicht dabei.
Das klang jetzt eigentlich, finde ich, alles so, dass man das sofort in die Hand nehmen will, um mal zu entdecken, was es alles gibt. Aber gibt es denn bei diesem Verfahren mit der anonymen Einreichung auch Nachteile, die Sie entdeckt haben? Oder hat es da auch Kritik dran gegeben?
Also für mich gibt es keine Nachteile als Herausgeber, und meine beiden Mitherausgeberinnen, die dieses anonyme Verfahren mitgetragen haben, haben dieses Verfahren auch geliebt, weil sie sich unbefangen fühlten. Es gab Kritik daran. Es gibt schon auch namhafte Dichter, Dichterinnen, die nicht mehr einreichen wollen, weil sie sagen, ja, ich habe ja einen Namen und dafür, mein Name steht für ein bestimmtes Werk. Und dann gab es wieder viele Dichter, auch namhafte Dichter, die sich gefreut haben, dass sehr objektiv auf ihre Sachen geschaut wird, ohne dass man gleich sagt, das ist der große Name, der muss ins Jahrbuch. Es gibt also beides. Meine Erfahrung ist aber, dass die jungen DichterInnen, die also noch keine Bücher haben, jetzt eher schicken, weil sie sagen, ja, jetzt werden meine Gedichte wirklich betrachtet. Sie werden wirklich gelesen und begutachtet.
Also
und
behalten Sie das auch bei?
Ich würde das Verfahren sehr, sehr gerne beibehalten, ja, weil ich glaube, dass es für das Jahrbuch ideal ist.
Matthias Kniep, danke schön, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke. Und falls Sie jetzt Lust bekommen haben auf Lyrik, auf ganz aktuelle Gedichte, das Jahrbuch der Lyrik ist beim Schöffling Verlag erschienen. Es hat 272 Seiten und kostet 28 Euro.